Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare
Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna,
Hare 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 Who doesn't speak German? Who needs English? Hello. English. English. Yeah. English. English.
Aus was lesen wir?
Bhagavad Gita 4, Kapitel 8, Vers. She needs English. You need English, right?
No,
I speak in Russian. Russian. Und wer macht die russische Übersetzung?
Marina Kubaube.
Marina. Ja, super. Gut.
Russian
Okay, wir lesen viertes Kapitel, Vers Nummer 8. Paritanaya sadunam vinasaya chanusvitam tavuma samstapanataya sambhavami yuve yuve Paritanaya
Paritanaya
zur Errettung
sadunam
der Gottgeweihten
vinasaya
zur Vernichtung
Ciao.
Auch Duskritam, der Schurken. Dharma, Prinzipien der Religion. Sanstapana Ataya, um zu erneuern. Sambhavami, ich erscheine. Yuge, Zeitalter. Yuge, Nachtzeitalter. Ja. Übersetzung. Um die Frommen zu erretten und die Schurken zu vernichten und um die Prinzipien der Religion wieder einzuführen, erscheine ich Zeitalter nach Zeitalter. Erläuterung von Disivayamayas A.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada. Nach den Lehren der Bhagavad Gita ist ein Sadhu oder Heiliger ein Mensch im Krishna-Bewusstsein. Ein Mensch mag irreligiös erscheinen, doch wenn er voll und ganz die Qualifikationen eines Krishna-bewussten Menschen hat, muss er als Sadhu angesehen werden. Duskritam bezieht sich auf jemanden, der für Krishna-Bewusstsein nichts übrig hat. Selbst wenn solche Halunken mit weltlicher Bildung dekoriert sein mögen, werden sie als Dummköpfe und die Niedrigsten der Menschheit bezeichnet, wohingegen jemand anders, der hundertprozentig im Krishna-Bewusstsein tätig ist, als Sadhu angesehen wird, auch wenn ein solcher Mensch weder gelehrt noch sehr gebildet sein mag. Was die Atheisten betrifft, so ist es für den höchsten Herrn nicht notwendig, persönlich zu erscheinen, um sie zu vernichten, wie er es bei den Dämonen Ravana und Kamsa tat. Der Herr hat viele Helfer, die durchaus imstande sind, Dämonen zu töten. Er steigt jedoch besonders herab, um seinen Reingeweihten, die immer von den dämonischen Menschen verfolgt werden, Erleichterung zu verschaffen. Der Dämon verfolgt den Gottgeweihten, selbst wenn er letztere ein naher Verwandter ist. Obwohl Prahlad Maharaj der Sohn Hiranyakashipus war, wurde er von seinem Vater verfolgt. Und obwohl die Vaki, Krishnas Mutter, die Schwester Kamsas war, wurde sie und ihr Ehemann Vasudev verfolgt. Nur weil Krishna von ihnen geboren werden sollte. Sie Krishna erschien also hauptsächlich, um die Vaki zu retten und weniger um Kamsa zu töten. Doch tat er beides gleichzeitig. Deshalb heißt es hier, dass der Herr in verschiedenen Inkarnationen erscheint, um die Gottgeweihten zu erretten und die dämonischen Halunken zu vernichten. Im Chaitanya Charitamrita von Krishnadas Kaviraj fassen die folgenden Verse diese Grundsätze hinsichtlich der Inkarnation zusammen. Eine Form des Herrn, die in die materielle Welt herabsteigt, um zu erschaffen, wird als Avatar oder Inkarnation bezeichnet. Alle Inkarnationen Sri Krishnas sind eigentlich Bewohner der spirituellen Welt. Wenn sie jedoch in die materielle Welt herabsteigen, nennt man sie Inkarnation Avatars. Es gibt verschiedene Arten von Avatars, wie zum Beispiel Purusha-Avatar, Guna-Avatar, Lila-Avatar, Sakyavisha-Avatar, Manvantara-Avatar und Yuga-Avatar, die alle in einer bestimmten Reihenfolge überall im Universum erscheinen. Krishna aber ist der Herr, der Ursprung aller Avatars. Sri Krishna erscheint mit der besonderen Absicht, die begierige Erwartung der reinen Gottgewalt zu erfüllen, die sich sehr danach sehnen, ihn bei seinen ursprünglichen Spielen in Vrindavan zu sehen. Daher ist es der Hauptzweck des Krishna-Avatar, seine reinen Gewalt zu erfreuen. Der Herr sagt, dass er sich in jedem Zeitalter inkarniert. Dies deutet darauf hin, dass er sich auch im Zeitalter des Kali inkarniert. Wie im Srimad Bhagavatam heißt, ist die Inkarnation des Zeitalters des Kali Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, der die Verehrung Krishnas durch die Sankirtan-Bewegung predigte und Krishna-Bewusstsein in ganz Indien verbreitete. Er sagte voraus, dass sich die Kultur des Sankirtan überall auf der Welt von Stadt zu Stadt und Dorf zu Dorf verbreiten werde. In den vertraulichen Teilen der offenbarten Schriften wie den Upanishaden, dem Mahabharata und dem Bhagavatam ist Sri Chaitanya geheim nicht direkt als Inkarnation Krishnas, der Persönlichkeit Gottes, beschrieben. Die geweihten Sri Krishnas fühlen sich zur Sankirtan-Bewegung Sri Chaitanyas sehr hingezogen. Dieser Avatar des Herrn tötete die Halunken nicht, sondern erlöste sie durch die grundlose Barmherzigkeit des Herrn. Paritanaya Sandam Vinashaya Chaduskitam Dharma Samstapanataya Sambhavami Yuge Yuge. Um die Frauen zu erwecken und die Schurken zu vernichten und um die Prinzipien der Religion wieder einzuführen, erscheine ich Zeitalter nach Zeitalter. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu haben wir hier auf dem Altar in dreifacher Form. Wer ist ganz neu? Du warst noch nie hier und du kennst gar nichts.
Ja, also ich kenne den Raum nicht und ich kenne keine Menschen. Ja.
Keine Menschen, das stimmt schon. Aber das, das kennst du ein bisschen. Ne? Ja. So, wir haben hier auf unserem Altar, der heute sehr schön geschmückt ist, der immer schön geschmückt ist, aber heute finde ich besonders schön wegen dem Gelb. Das ist irgendwie eine sehr schöne Kombination. So, wir haben in der Mitte Chaitanya Nityananda, wobei auf, von unserer Seite, wenn wir drauf gucken, rechts ist Chaitanya, links ist Nityananda. Auf der ganz rechten Seite Chaitanya Nityananda in der Mitte kommen aus Vrindavan. Die hat mir Satchinandan Swami und Rudra mitgebracht, dass, als sie meine ursprünglich mitgenommen haben, weil sie dachten, das wären ihre, oder das gehört zum Tempel. Da war ich etwas frustriert, gelinde gesagt, und dann haben sie mir die mitgebracht. Und die habe ich zu Hause verehrt die ganze Zeit. So, dann haben wir auf der rechten Seite Chaitanya Nityananda aus Navadvip in Niemholz. Auch Chaitanya auf der rechten Seite. Und in der ganz links haben wir Sadbhuj. Sadbhuj ist eine Form von Chaitanya, die er offenbart hat zu ganz besonderen Devotees mit einer sechshändigen Form. Also er hat sechs Arme. Viele Hausfrauen würden gerne sechs Arme haben und zwei oder drei Gehirne, um das managen zu können. So, Chaitanya hat diese Form gezeigt, weil es damit ausdrückt, dass Chaitanya ist auch Krishna mit der Flöte und Rama mit dem Bogen und dem Pfeil. Krishna ist Flöte und hält die Flöte und unten hat Chaitanya den Stab eines Eka Sannyasi und einen Topf, wo man bettelt. Als Mönch. So, alle drei sind Chaitanya, Form von Chaitanya. Und Chaitanya ist sehr barmherzig. Und man kann keine Vergehen machen gegen ihn, wenn man auf dem Altar steht und sich die Hände nicht gewaschen hat aus Versehen. Dann kriegt man dafür keine Reaktion. Aber wenn man jetzt Radha und Krishna auf dem Altar hat, diese Radha und Krishna gibt es auch als Deity, als Form, dann sollte man sehr, sehr aufmerksam seinen Dienst machen. Man sollte den immer aufmerksam machen. So, vor 500 Jahren ist Chaitanya Mahaprabhu in Indien erschienen, in Navadvip, am Yogapit. Yogapit ist ein Ort auf der Insel von Mayapur. Und ich war jetzt vor kurzem in Indien, in Mayapur, und wir haben diesen Platz besucht, Yogapit. Das ist ungefähr einen Kilometer weg von unserem Tempel, den wir da haben. Und Chaitanya wurde unter einem Nimbaum geboren. Der Nimbaum ist ein Baum mit Nimblättern und die Nimblätter sind sehr bitter und sie sind sehr gesund. Und dieser Tag war ein Vollmondtag und heute haben wir auch Vollmond. Also müssen wir ein bisschen aufpassen mit unserem Geist, weil am Vollmond ist der Geist immer sehr schnell erregt und viele, viele Polizei- und Feuerwehreinsätze sind immer am Vollmond. Statistisch tatsächlich so, dass der Mond nicht nur Ebbe und Flut beeinflusst, sondern auch unseren Geist. Nicht den Heiligen Geist und nicht unseren Huhu-Geist, sondern den Geist hier oben, den Verstand. So, dieser Vollmond an dem Tag, wo Chaitanya erschienen ist, war bedeckt von Rahu, von einem dämonischen Planeten und das galt als Unglück verheißen eigentlich. Deswegen sind alle Einwohner von Navadvip in den Ganges gegangen und haben die heiligen Namen gechantet, um das wieder gut zu machen, also einen negativen Einfluss. So hat Chaitanya Mahaprabhu an dem Tag schon auch gleich das Chanten heiligen Namen praktisch mit ihm, mit seiner Geburt wurde der heilige Name gechantet. So, er gilt als Yuga-Avatar. Für dieses Kali-Yuga ist er erschienen und zu seiner Zeit, vor 500 Jahren, gab es keine Handys, es gab kein Telefon sogar, normales Telefon, es gab keine Autos, es gab keine Gasheizung und es gab nichts. Außer Pferde, und die in Indien waren mit Ochsen kamen, die diese Wagen gezogen, mit Ochsen haben sie die Böden gepflügt. Und sehr, sehr einfach. Als ich 1975 in Indien war, gab es nur eine Sorte Autos, Ambassador, die waren ständig kaputt. Und es gab auch kein Bisleri-Mineralwasser aus Plastikflaschen, sondern es gab nur aus dem Brunnenwasser. Und es war sehr, sehr einfach. Und irgendwann hat man mal ein modernes Auto gesehen oder einen indischen jungen Mann mit moderner Kleidung. War auch eine große Sensation. Also die waren sehr traditionell in Indien. Und vor 500 Jahren war das noch traditioneller. Und Herr Gutenberg hat zu der Zeit die Buchpresse erfunden. Also das war so, da hatte Martin hat dann die Bibel übersetzt in deutsche Sprache, Martin Luther. Und das war so diese Pionierzeit der Spiritualität. Und Chaitanya ist zu der Zeit erschienen. Und später hat seine Schüler, die sechs Goswamis, haben auf Palmblättern geschrieben. Er hat den auch beauftragt, diese heiligen Schriften und die ganzen Bhakti-Schriften auf Palmblätter niederzuschreiben. Und die werden dann so getrocknet und halten unheimlich lange, diese Palmblätter, und dann wird das draufgeritzt. So, das waren so die ersten Kopien, die sie da gemacht haben. Dann hat Chaitanya auch die Brahma Samhita gefunden in einem heiligen Tempel in Südindien und hat die auch kopieren lassen auf Palmblättern. So, das war so die Zeit. Und vor 500 Jahren, 16. Jahrhundert in Deutschland, weiß ich auch nicht, das war auch alles sehr Basics. So, das war aber praktisch die Initialzündung, wenn man das so sagen will, von Chaitanya Mahaprabhus Bewegung. So, und dann hat er in Indien erstmal bis zum 16. Lebensjahr als Lehrer gearbeitet, also eine Art Wunderkind. Er konnte sehr schnell Sanskrit lernen und hat das dann seinen Schülern beigebracht. Und dann wurde er eingeweiht von Ishwarapuri und dann wandelte sich sein Gemüt und er wurde zu einem sogenannten Verrückten sozusagen, der nur die Liebe zu Gott in seinem Herzen trug. So, und dann hat er gepredigt in dem kleinen Ort Navadvip und das gibt das Haus von Srivastakurs Haus. In dem Haus haben sie Kirtan gemacht die ganze Nacht und ja, das war so die erste Kirtan-Session, die wir, hier haben wir ein bisschen Kirtan gemacht, eben auch gerade, aber das war in dem Haus von Srivastakur. Und dann irgendwann hat er die Idee, auf die Straße zu gehen und in Navadvip Kirtan zu machen. Und da hat der Mogul Shankasi hat seine Trommeln zertrampelt, die Trommeln, die wir hier auch jetzt haben. Die sind aus Ton und wenn man einmal die fallen lässt oder das auftritt und dagegen haut, sind die schon kaputt. So, das war so der erste Widerstand. Ja, und dann hat er praktisch das Chanten der heiligen Namen verbreitet, insbesondere durch Nityananda, der auf der anderen Seite steht. Nityananda war sein Beigesellter, der sehr, sehr speziell ein sogenannter Avaduta heißt es. Er hat nicht an irgendwelche Regeln gehalten, er hat einfach, war auch voller Liebe zu Krishna in seinem Herzen. Und er hat Krishna-Bewusstsein verbreitet. Und das Besondere war, dass Chaitanya Mahaprabhu war ein Bhakti-Mystiker. Er hat praktisch Liebe zu Gott gehabt in seinem Herzen. Einfach so. Und diese Liebe zu Gott war ansteckend. Ne? Nicht wie Corona, aber so ähnlich. Also es war praktisch diejenigen, die mit Chaitanya Mahaprabhu in Berührung gekommen sind, die wurden infiziert durch Liebe zu Gott auch. Viele haben einfach nur einmal ihn umarmt und sind auf den Boden gerollt, in einer Art von Ekstase und sind dann in ihr nächstes Dorf gerannt und haben die Dorfbewohner umarmt und die waren in Liebe zu Gott eingetaucht. Und das ist eine besondere Mystik. Also er hat nicht auf einem Bein gestanden, er hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt für 24 Stunden oder sich auf einen Dornbusch gelegt und irgendwelche mystischen Sachen gemacht, sondern die Mystik war die Liebe zu Gott, die er praktiziert hat. Das war seine besondere Mystik gewesen. Und dann später ist er nach Jagannath Puri gegangen und in Jagannath Puri wird Jagannath verehrt. Oben haben wir da oben die, über der Tür Jagannath, Subhadra und Baladev. Und diese Jagannath-Bildgestalten werden in Jagannath Puri verehrt. Und 18 Jahre seines Lebens hat Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri gelebt. Und gab es das Jagannath Wagenfest, was wir auch hier in Hamburg machen, was ganz Deutschland gemacht wird, in der ganzen Welt. Und dass diese Arme so reingezogen sind, ist eigentlich eine besondere Situation, dass Krishna auch Trennung gefühlt hat von Vrindavan, von dem heiligen Ort von Dharma, von Radharani und Krishna. Radharani und Krishna, da sind sie auch in einer Art von Ekstase gewesen. Und deswegen sieht er so ein bisschen seltsam aus. Und deswegen Chaitanya und Jagannath passen sehr gut zusammen, weil sie beide in diese besondere Liebe, ekstatische Liebe, eingetaucht wurden. So, was dem vorausgeht, ist eigentlich die Bhagavad Gita, die wir hier jetzt gerade vorgelesen haben. Dieses Buch, die Bhagavad Gita, wie sie ist 5000 Jahre alt. So, das muss man sich vorstellen. Wir denken in Kategorien von 2000 Jahren. Jesus Christus 2000 Jahre, Stromlandkulturen aus dem alten Ägypten, 3000 Jahre, was wir in der Schule gelernt haben. Aber das ist jetzt 5000 Jahre, also nochmal noch älter. Und trotzdem, was so alt ist, ist es irgendwie noch unheimlich lebendig und aktuell aus dem Sanskrit. Und viele große Philosophen haben dieses Buch studiert. Hermann Hesse, Rudolf Steiner, Einstein, Hegel, Kant, Schopenhauer. Und wenn ihr wollt, gibt es, kann ich ein Gedicht vortragen von Hermann Hesse. Hermann Hesse hat ein Gedicht gemacht über die Bhagavad Gita. Passt das gerade? Das ist nicht so lang. Aber es passt zur Zeit. Hermann Hesse, Bhagavad Gita. Wieder lag ich schlaflos, Stund um Stund, ungebrochenes Leid, die Seele voll und wund. Brand und Tod sah ich auf Erden lodern, Tausende unschuldig leiden, sterben, modern. Sieh, da kam mir in der Stunde trüber Einsamkeit, Erinnerung herüber, und es sprach zu mir, den Friedensspruch, ein uraltes indisches Götterbuch. Brand und Tod, ein uraltes indisches Götterbuch. Das bin ich rausgekommen. Ein uraltes indisches Götterbuch. Brand und Tod, sage ich auf eine Lohnertod. Sie, da kam er in der Stübe und in der trübe Einsamkeit in der Unkarriere und er sprach zu mir den Friedensspruch, ein uraltes indisches Götterbuch. Krieg und Frieden, beides gelte gleich, denn kein Tod berührt das Geistesreich. Ob des Friedens Schale steigt, ob fällt, ungemindert bleibt das Wehe der Welt. Darum kämpfe du und bleib nicht stille, dass du Kräfte regst, ist Gottes Wille. Doch ob dein Tun zu tausend Siegen führt, das Herz der Welt schlägt weiter unberührt. So, das heißt, das war Hermann Hesse. So, er sagt, was immer wir tun in dieser Welt, ob wir Napoleon sind, Adolf Hitler und den größten Wissenschaftler der Welt, was immer wir erreicht haben, hat für die Ewigkeit keine Bedeutung, weil es ist alles auf der Ebene der Zeitlichkeit. Die Ewigkeit ist davon losgelöst, ist unberührt. Das ist das letzte Wort und das letzte entscheidende Wort ist unberührt. Gott ist, oder die Ewigkeit oder die Transzendenz ist unberührt von dieser, was immer in dieser Welt passiert. Ne, ob das zu tausend Siegen führt, wir sind die Supermacht, wir übernehmen die Welt, wir übernehmen das Universum, was auch immer. Das ist alles völlig bedeutungslos im Vergleich zur Ewigkeit. Das ist die Bhagavad Gita. Und die Bhagavad Gita sagt, die Seele ist ewig. Das war für mich so eine Offenbarung. Als junger Mann, der ich in den Tempel gegangen bin und christlich aufgezogen war, dass die Seele ewig ist und dass wir nicht sterben. Das ist so ein ganz grundlegendes Thema der Bhagavad Gita, 2. Kapitel, Vers 17. Für die Seele gibt es weder Geburt noch Tod, noch hört sie, da sie einmal war, jemals auf zu sein. Die ist ungeboren und ständig urerst. Sie wird nicht getötet, wenn der Körper erschlagen wird. So. Wir sterben nicht. So, wir haben jetzt, ich war jetzt in Indien, in Mayapur, weil wir da ein Treffen hatten von, das nennt sich Deputies. Deputies sind Hilfs-Sheriff. Al-Shab, the Sheriff, war der Deputy. So, wir sind Hilfs-Sheriff für den GBC. Wir bereiten mit dieser Gruppe der Deputies die Entscheidung des GBC vor. Wir verdauen das vor, sozusagen, in uns, so intellektuell, versuchen wir zumindest. So, und das sind 20 Deputies und einer davon ist Namacharya Das. So, Namacharya Das ist vor kurzem auch gerade Deputy geworden, so wie ich. Und wir waren so ein bisschen befreundet. Wir saßen immer zusammen bei der Lecture morgens. Mit Radhanas von der Lecture gegeben, Jalpatakas von der Lecture, Vaisheshika. So 3-4 Tage. Und bei den Treffen waren wir auch zusammen. Plötzlich war er nicht mehr da. Und dann habe ich ihn getroffen mit seiner Frau, sagte, es geht ihm sehr schlecht und so weiter. Und dann hörten wir, er ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Da gibt es in Navadvip ein Hospital, 500 Meter von Mayapur, unserem Tempel entfernt. Dann hieß es, er hat Probleme mit der Lunge, er hat Probleme mit allen möglichen Leber. Und er hat nur noch 10% Überlebenschance. Und jetzt ist er tatsächlich gestorben. Und heute war seine Beerdigung. Er ist verbrannt worden im Ganges. Und er war nicht alt, er war 50 vielleicht. 2 Töchter, eine Frau. Und irgendwie aus dem heiteren Himmel heraus ist er einfach so von 0 auf 100 gestorben innerhalb von 2 Wochen. So. Natürlich haben die Deputies und haben wir alle einen Nachruf gemacht und so weiter. Aber letztlich wissen wir, wir sind ewig, wir sterben nicht. Wir sind eine ewige Seele. Deswegen sind die Devotees in dieser Beziehung etwas, sagen wir mal, lockerer. Sagen wir mal. Also sind da nicht so, dass sie da voll in die Trauer hineingehen oder so, sondern wir wissen, natürlich ist es traurig, wenn jemand stirbt und er verlässt uns, weil das ist ja unwiderruflich, nicht wieder rückgängig zu machen. Aber es ist eben auch, weil wir wissen, wir sterben nicht, letztlich ist es jetzt nicht ganz so tragisch. Es ist tragisch, aber nicht ganz so tragisch. Und das haben wir Srila Prabhupada hier, mein spiritueller Meister oder der spirituelle Meister der ganzen Bewegung. Er hat praktisch vor 1965 sich auf den Weg gemacht, diese Chaitanyas Bewegung in die westliche Welt zu bringen. Und vor 500 Jahren hat Chaitanya Mahaprabhu diese Bewegung initiiert. Und es gab viele, es gab die 6 Goswamis, also Nityananda, Advaita, Gadadhar, Srivas. Und die hatten alle Schüler nach. Das war eine Schülernachfolge, Guru und Schüler. Aber im Laufe der Zeit ist das irgendwie so im Sande verlaufen, kann man sagen. Muss man wirklich sagen, diese Bewegung von Chaitanya Mahaprabhu ist im Sande verlaufen und war praktisch nicht mehr existent, weil irgendwie die Nachfolge nicht funktioniert hat. Man muss der Guru muss einen Nachfolger finden, der muss auch erleuchtet sein oder inspiriert sein, diese Bewegung weiterzuführen. Und wenn das nicht passiert, trocknet dieser Baum, Chaitanya-Baum, oder der Ast, der geht nicht weiter und stirbt ab. So, deswegen haben wir hier hinter euch, haben wir oben diese Guru Parampara. Das ist Bhaktivinoda Thakur ganz rechts von mir aus gesehen, hat im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert gelebt. Und er war eigentlich so ein Richter, hatte 12 Kinder, war Richter in Jagannath Puri und war auch sehr offen für westliche Philosophie. Und er hat irgendwie gehört von Chaitanya Mahaprabhu und er hat nach diesem Chaitanya Charitamrita gesucht, das Buch, das geschrieben wurde, um Chaitanya Mahaprabhu zu verehren, oder die Geschichte von Chaitanya Mahaprabhu. Und er hat dann nach sehr, sehr langer Zeit dieses Buch, das ist ein längerer, es ist so viele Bücher, wie wir hier vorne stehen haben, so richtig viele, langere Geschichte, hat er dann gefunden und er hat praktisch das Ganze wieder belebt. Aber weil er selber eben so viel zu tun hatte, hat er gebeten, ein Kind zu bekommen, was diese Aufgabe erfüllt, und hat tatsächlich seinen Sohn, war Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada, und der hat tatsächlich in Indien 64 Tempel eröffnet, 10.000 Schüler gehabt und hat das Krishna-Bewusstsein auf der Grundlage von Chaitanya Mahaprabhu verbreitet. So. Und dann hat Bhaktisiddhanta, als er seinen Körper, kurz bevor er seinen Körper aufgegeben hat, hat er gesagt, ihr müsst euch zusammentun, ihr alle meine Schüler, und ihr müsst zusammen diese Bewegung weiterführen, wenn ich nicht mehr da bin. Das haben die aber nicht gemacht, sondern die haben sich gestritten um die einzelnen Tempel. Jeder hatte so einen kleinen Tempel, die haben gesagt, das ist jetzt meins, das ist meins. Ego, Ego-Trip. Und so hat Srila Prabhupada, war auch sein Schüler, hat dann irgendwann nach langer Zeit, als er dann 69 war, ne, Srila Prabhupada, als er 69 war, als seine Familie, Familienleben zu Ende war, hat er sich aufgerafft, hat gesagt, okay, das werde ich jetzt, diese Bewegung werde ich jetzt weiterführen. Bhaktisiddhanta hat all seinen Schülern gesagt, sie sollen das weiterführen und insbesondere in der englischen Sprache. Und es hat einige Schüler gegeben, die sind nach London gefahren und haben das versucht, aber die haben es nicht geschafft. Da war nur eine ältere Dame, die war eingeweiht und noch jemand anders. Und sind dann wieder zurück nach Indien. Und Srila Prabhupada ist dann nach Indien gegangen, von Indien aus nach New York. Hatte auch einige Bücher schon übersetzt und hat dann nach einem Jahr großer Bemühung, wo er auch ständig wieder, eigentlich dachte, ich fahre jetzt wieder zurück. Nach einem Jahr haben sich dann die jungen Hippies und Happies sich ihm angeschlossen in New York. Insbesondere Mukunda Das, Michael. Und haben dann diese Bewegung letztlich aus dem Boden gestampft, kann man so sagen. Aus dem Boden, aus dem Nichts heraus angefangen, langsam diese Bewegung zu entwickeln. Und es gibt die Geschichte von Syama Sundara, ein Devoti, der hat die Jagannath, seine Frau Malati, hat in einem Indien-Shop kleine Jagannath-Figuren gesehen und hat die Srila Prabhupada gezeigt. Und da hat Srila Prabhupada gesagt, oh, Jagannath ist gekommen. Du solltest Jagannath jetzt in Rot schnitzen und dann werden wir hier ein Jagannath-Festival machen. Und in San Francisco haben sie dann das erste Jagannath-Festival gemacht. Und Syama Sundara war so Sculpture, hat er so geschnitzt und hat dann, Prabhupada kam dann zu ihm, um zu gucken. Und da lag eine Schachtel Zigaretten oben auf Jagannath, auf dem Kopf drauf. Und das waren so, Srila Prabhupada hat es dann toleriert, dass seine ersten Schüler da nicht so super strikt waren. Und langsam hat er die Dinge eingeführt. Und dann hat er gesagt, jetzt müsst ihr Jagannath verehren auf dem Altar. Und wenn ihr wüsstet, was ihr alles machen müsst, würdet ihr in Ohnmacht fallen. So, Srila Prabhupada hat das ganze Programm, was wir jetzt machen und bestimmt auch noch mehr, was wir jetzt noch gar nicht machen, alles schon im Kopf gehabt. Aber seine Schüler waren einfach noch die totalen Anfänger, aber waren sehr enthusiastisch und haben das umgesetzt. So, und dann hat, wie es hier heißt, Chaitanya Mahaprabhu gesagt, in jeder Stadt, in jedem Dorf wird der Heilige Name zu hören sein. Das ist eine Vorhersage gewesen. Und Bhaktivinoda Thakur hat da auch gelebt, in Mayapur, auf der anderen Seite vom Jalangi River. Da gibt es zwei Flüsse, den Ganges und Jalangi. Die treffen sich da in Mayapur. Und auf der anderen Seite vom Jalangi hat Bhaktivinoda Thakur, als er alt war, da gelebt. Und er hatte eine Vision, eine goldene Vision, dass ein großer Tempel dort gebaut wird. Und dieser Tempel ist tatsächlich jetzt gebaut worden. Und wir waren jetzt gerade da, da war eine Eröffnung von einem Teil. Er ist noch nicht ganz fertig, es fehlen noch 70 Millionen oder so. Wenn jemand noch eine Million vielleicht auf dem Konto hat und die nicht braucht, möge er sie spenden. Madeleine hat 100 Euro gespendet. Madeleine ist unser spirituelles Küken, hat 100 Euro gespendet. Und wie auch immer, es fängt alles klein an, aber der Enkelsohn von Henry Ford, Amarisch heißt er, der hat 80 Millionen gespendet. 140 Millionen sind so zusammengekommen, jetzt fehlen noch ungefähr 60 Millionen. Irgendwie so grob. Aber nichtsdestotrotz, ich war in einer Führung drin, in den Tempel, da kann man schon reingehen. Und tatsächlich wurde davon gesprochen, dass Indien, wenn man nach Indien geht, denkt man an das Taj Mahal. So, wenn jemand Indien, Taj Mahal. So, ne, was kenne ich von Indien, Taj Mahal? So, und das ist dieses Riesenmonument, so das Grab, das Grabstelle von Mumtaz, von der Grabstelle von diesem, von der Lieblingsfrau dieses muslimischen Kaisers da. Aber dieses Mayapur, was wir da aufbauen, ist der größte Tempel Indiens und es möglicherweise wird es zu dem neuen Taj Mahal für Indien. Weil praktisch alles, was in diesem Tempel ist, ist für die vedische Kultur eine Art Lehrmonument sozusagen. Der Altar, dann auf der einen Seite ist ein Shingadev, halb Mensch, halb Löwe, da sehen wir den ganz rechts auf dem Bild. Und auf der anderen Seite ist ein Mobile, das größte Mobile der Welt, was die Beschreibung des Universums gebaut ist, wie das Universum aufgebaut ist. So, und die Menschen, das war Prabhupadas Idee, da wird es eine lange Strecke geben, wo so Springbrunnen sind und man geht direkt zum Ganges und dann wird ein Badegat gebaut. Jetzt gibt es auch schon so ein Badegat, aber es ist ein bisschen ein Badeplatz, wo man baden kann im Ganges. Ich bin leider ausgerutscht und reingefallen, aber die haben gedacht, ich bin reingesprungen. Und die haben alle Bilder angeguckt. Also respektlos macht dann das Körper in den Gang. Aber ich bin am Schlamm ausgerutscht. Aber das ist sehr einfach gebaut, mit so Bambusstäben und man rutscht da aus. Aber da wird ein großes Badeplatz gemacht für den Ganges. Da wird dieser Springbrunnen, da wird der Riesentempel sein und so weiter. Also es ist sehr, sehr eindrucksvoll. So, was hat Chaitanya Mahaprabhu uns gegeben? So, das Vermächtnis von Chaitanya Mahaprabhu ist eigentlich, dass er diese ganzen vedische Kultur uns gegeben hat. Dass wir verstehen, wir sterben nicht. Wir sterben nicht. Und es gibt eben dieses Universum. Und in diesem Universum gibt es verschiedene Planetensysteme. Könnt ihr euch jetzt erstmal gucken, kommt jemand Neues rein? Könnt ihr erstmal gucken? Deutsch, Englisch?
Ja, Deutsch auch und Englisch.
Englisch auch, ne? So, erstmal wieder hinsetzen. So, wir haben dieses Planetarium, zeigt den Aufbau des Universums. Und dieses Universum hat verschiedene Planetensysteme. Wir sind ein mittlerer Planet. Die Erde ist so ein mittlerer Planet. Da gibt es höllische Planeten, da gibt es himmlische Planeten, auf denen es heißt 100.000 Mal mehr genießen. Ne? Wir essen eine Tafel Schokolade von Cadbury mit Nüssen und Rosinen. Und das 100.000 Mal. So schmeckt die Schokolade auf dem himmlischen Planeten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, alles in dieser Welt, alle die Dinge, die wir hier genießen, denken wir können sie genießen, sind auf dem himmlischen Planeten 100.000 Mal stärker. So, und über diesen himmlischen Planeten gibt es die ewige spirituelle Welt. Und was ist in dieser ewigen spirituellen Welt nochmal stärker? Macht, das ist dann nicht mehr zu beschreiben. Aber viele bleiben hängen. Es gibt so eine Geschichte von einem, der in die spirituelle Welt wollte und hat gesagt, wer will mitkommen und so. Wir machen einen kleinen Ausflug in die spirituelle Welt. Wer will mitkommen? Und es gab sehr viele, die enthusiastisch waren, mitzukommen. Aber sie sind auf der Strecke geblieben zwischendurch und fanden das so gut, dass sie gedacht haben, ich gehe nicht in die Schwimmhalle, ich bleibe lieber auf dem himmlischen Planeten. Hier ist das schön, kann man auch schon genießen. So die ewige spirituelle Welt, in der ewigen spirituellen Welt residiert Gott. Gott, Yahweh, Jehova, Allah, Gott, Krishna, Govinda, so viele Namen für einen und denselben Gott. So dieser Gott, Bhagavan, der ist in der ewigen Welt. Und die ewige Welt, so wie die Seele ewig ist und sich trennen kann von diesem Körper. Ja, es gibt, habt ihr den Film gesehen, Botschaft von Sam mit Patrick Schwarze, wo der da erschossen wird. Und dann läuft er praktisch weiter und er hat dieses rote karierte Hemd an. Und dann dreht er sich um und sieht sich da liegen und merkt, oh, ich bin tot. Ich bin totgeschossen, aber ich bin immer noch da. Und er hat dieses gelbe rote Hemd an, was er da eigentlich an seinem toten Körper anhat. Weil er ein Geist, als Geistkörper plötzlich weiterlebt. Und dann hat er so der ganze Film darüber gemacht, dass er praktisch losgelöst ist von seinem Körper, aber sich nicht artikulieren kann mit den normalen, menschlichen, bedingten Lebewesen. Und er hat das Bedürfnis, sich mit denen zu unterhalten, weil er irgendwas, da gibt es so eine Geschichte. Und dann findet er ein Medium, mit dem er sich durch das Medium verbindet er sich mit diesen anderen Leuten, mit seiner Ex-Freundin sozusagen. Das ist die Geschichte. Aber man sieht, dass er kann sich trennen von diesem Körper und existiert weiter als feinstofflicher Körper und kann dann durch die Wand gehen. Durch die Wand gehen, springt dann in so eine U-Bahn rein, durch dieses Metall durch, weil er feinstofflichen Körper hat. So die Seele, unsere Seele, trennt sich auch im Zeitpunkt des Todes von diesem grobstofflichen Körper und ist dann in einem unmanifestierten Zustand und wird dann wiedergeboren, wird dann wieder hineinbuxiert, wie man das in Hamburg sagt, und in Schiffen hier, reingeleitet in einen neuen Körper, entsprechend dem Karma, entsprechend dem Bewusstsein. Aber wir wollen eigentlich, die Idee ist, dass wir nicht wiedergeboren werden, sondern wir sollten eigentlich anstreben, in diese ewige Welt zu Gott zurückzukehren. So. Und das ist, was Chaitanya Mahaprabhu erklärt hat. Was ist eigentlich in der spirituellen Welt? Was passiert denn da? Und er sagt, man in der ewigen spirituellen Welt können wir mit Gott eine neutrale Beziehung haben, wie man mit einem Licht eine Beziehung haben kann, mit dem ewigen Licht, dem Brahman, dem Nirvana, das ewige Licht. Von Gott geht Licht aus. Allen Lebewesen geht Licht aus in der ewigen Welt. Und von Gott geht das größte Licht aus. Und in diesem Licht können wir eins werden mit dem Licht, zumindest denken, dass wir eins werden. Und dann sind wir in einem Zustand der Ewigkeit und Glückseligkeit und auch Liebe. Aber das ist unpersönlich. Das gibt es keine Beziehung zu Gott, sondern es ist einfach nur Schweben im Licht. Om. Da gibt es das Om auch dazu. Chantet man dieses Om. Und dann in die Lautschwingung, das Om ist praktisch das Manifestation der Ewigkeit. Das ist eine neutrale Beziehung zu Gott. Die zweite Beziehung ist, dass wir Gott erkennen als Gott, als Person. Es gab einige Nahtoderfahrungen, Leute, die haben ihren Körper aufgegeben in einem außergewöhnlichen Zustand, meistens durch einen Unfall. Und waren in einem unmanifestierten Zustand und haben dann tatsächlich auch erzählt von einer Gotteswahrnehmung. Und sie haben erklärt, dass sie Gott wahrgenommen haben als ein Licht. Und dann hat Gott zu ihnen gesprochen. Das war jemand, der ist mit der Kante hier auf so eine spitze Kante gefallen beim Rumtoben und hat seinen Körper verlassen. Und dann war er in dieser anderen Dimension und er hat dann so geguckt, was da überhaupt abgeht. Und dann haben sie ihm gesagt, du musst wieder zurück, du bist noch nicht zu Ende, dein Leben ist noch nicht vorbei, du musst noch was lernen. Also ich sage, okay, ich verstehe das, aber ich will noch mal ein bisschen gucken. Lass mich ein bisschen gucken. Und dann haben die, okay, kannst du gucken. Dann hat er die Tür aufgemacht. Und dann sah er einen Horizont mit einer Sonne, mit Licht und tausend Millionen von Lebewesen, die engelsgleich gesungen haben, mit verschiedenen Stimmen, gleichzeitig, aber alle in einer unheimlichen, schönen Harmonie, klein, groß, alle möglichen verschiedenen Engelswesen haben gesungen für Gott. Oh, so ein Riesen. Und das war ein unglaubliches Erlebnis. Und er sah am Horizont dieses Licht und er sagt, das muss Gott sein, weil die alle dieses Licht verehrt haben. Und dann ist er rausgegangen und dann plötzlich war Gott vor ihm und hat mit ihm gesprochen. Und er meinte, Gott war voll humorvoll. Ne? Die haben gelacht und so, ganz witzig. Und er hat mit Gott gesprochen über gewisse Sachen. Und er hat ganz viele Sachen plötzlich verstanden, innerhalb kurzer Zeit. Und dann ist er wieder zurückgekommen in diese Welt. Und er war früher Kettenraucher, Alkoholiker und alles Mögliche. Danach hat er nie mehr Alkohol getrunken, obwohl mit anderen Leuten zusammen haben die Alkohol getrunken. Er hat das nie mehr geraucht und er hat gewusst, es gibt eine andere Dimension. Das war für ihn so eine tiefe Erfahrung, dass es sein ganzes Leben 180 Grad gewendet hat. So, aber er hat Gott als Person wahrgenommen. Das war das Daumenwings eigentlich. So, diese Person, Gott, kann man in der ewigen Welt verehren wie ein König. Ne? Gott ist da auf seinem Thron und wir stehen da als kleine Seelen und wir verehren Gott und wir haben Liebe in unserem Herzen, aber wir verehren ihn als Person, der ganz oben steht und wir können nicht einfach hingehen und ihm die Hand schütteln und sagen, hallo, wie geht's? So, ne? Das ist die Beziehung als Diener. Aber Chaitanya Mahaprabhu hat auch erklärt, es gibt noch eine andere Beziehung als Freund. Arjuna war zum Beispiel der Freund von Krishna. So als Freund bist du gleich auf der gleichen Ebene. Obwohl Gott Gott ist, vergisst du, dass Gott so allmächtig ist, sondern du siehst ihn nur als deinen Freund. Und du hast eine liebevolle Beziehung zu ihm als Freund. So. Und dann gibt es auch eine andere Beziehung, die noch tiefer ist, dass du Gott als dein Kind siehst, Baby Krishna, Gopal Krishna. Du hast Krishna als dein kleines Baby und du kümmerst dich um das Baby und Krishna ist so niedlich. Und du liebst Krishna, weil die kleinen Babys sind immer so niedlich und kleine Baby, taps, 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 klaut die Butter und so viele Sachen, die Krishna als Baby macht. Und ne, man weiß, wenn kleine Kinder kommen, alle sind begeistert, die Omis und Damen und alle sind begeistert, kleine Kinder sind so niedlich. So Krishna kann auch diese Rolle spielen als kleines Kind. Mutter Yasoda, kennt ihr bestimmt, Mutter Yasoda hat Krishna gebunden mit Seilen, weil Krishna hatte Joghurt geklaut und an die Affen verteilt. Dann gibt es Damodar Rastakam und ne, da singt man dann. So, die letzte Stufe ist, dass man Krishna Gott liebt, wie eine Frau einen Mann liebt. Ne, das Krishna ist Gott, er ist männlich und wir könnten, wenn wir wieder da sind in der ewigen Welt, wenn wir das wollen, wenn das unsere Beziehung ist zu Gott, eine Frau sein. Selbst ich, ne, ich bin jetzt in diesem Körper, habe eine männliche Hülle, sehe so aus, ne? Männlich. Aber ich könnte in der ewigen Welt eine weibliche Person sein und Gott lieben, wie man wie eine Frau einen Mann liebt. Und das sind hier die Gopis, Krishna und die Gopis. Krishna und die Kuhhirtenmädchen haben diese Beziehung und die ist nicht in dieser Welt. Die hat nichts mit dieser Welt zu tun. Das ist in der ewigen Welt. Und irgendwann kam ich nach Hamburg und war dann auf dem Flohmarkt, weil das ist mein Daruma gewesen, so ein bisschen verkaufen, selbstständig sein. Und dann habe ich jemanden getroffen, da haben wir uns unterhalten und dann Krishna, okay, Krishna kenne ich auch. Und dann hat er mir ein Buch gezeigt und was war Krishna? Also da habe ich richtig den Schock gekriegt. Krishna als pornografischer ganz komische, erotische Bilder von Krishna und den Gopis. So richtig erotisch. Da dachte ich, okay, das ist nun genau der Hammer. Das brauche ich jetzt gerade. Das ist so ein Typ, so ein Schmutztyp. Da hat er so ein Buch und ja, Krishna kenne ich. Aber das ist genau, was nicht sein soll. Krishna, die Ewigkeit, ist eine ganz andere Dimension, hat nichts mit dieser Welt zu tun. Die Lust oder die Erotik dieser Welt hat nichts mit der ewigen Erotik in der ewigen Welt zu tun. So, das ist schon mal ein Stein gemeißelt. Ne? Das sollte man verstehen. Und wenn man da in die Falle gerät, ich bin nach Hamburg gekommen und da kam ich zusammen mit Maharishi Mahesh Yogi. Kennt ihr den noch? Maharishi Mahesh Yogi? Das war gleichzeitig mit Srila Prabhupada, kam ein indischer Yogi nach in die westliche Welt, der auch mit den Beatles Kontakt hatte, Maharishi Mahesh Yogi. Und er hat die transzendentale Meditation erklärt. Also der hat dann auch einen geheimen Mantra gegeben, aber der kostete 1250 D-Mark. Und wenn man fliegen wollte, wenn man die Lagima, die mystische Yoga-Kraft des Fliegens haben wollte, kostet das 6.000 Mark. Und die hatten, ich kannte die, da war der Johannes und die verschiedenen Leute, die irgendwie kamen, ich war auf der Straße, wir haben gesungen mit meiner Frau, haben wir Kirtan gemacht, meine Tochter war ein Baby und wir haben auf der Straße Hare Krishna gesungen. Und da kamen dieser Charlie und Johannes zu uns und haben uns gleich erkannt, Hare Krishna, ja, interessant, wir sind von Maharishi Mahesh Yogi. Und die haben unsere Bücher gekauft. Und die haben dann gedacht, wir sind Kshatriyas, wir sind Krieger. Und die haben sich dann so angezogen wie so Krieger, mit so Pailletten und irgendwie so ganz komisch. Und da war einer, Hans Hermann. Hans Hermann war auch, der hatte gesagt, ich bin Krishna. Weil die Maharishi-Leute dachten, sie sind selber Krishna. Das ist so die Philosophie, ich bin Krishna. Nicht, es gibt einen Krishna getrennt von mir, der Gott ist und ich bin klein und sein Diener oder so weiter, sondern ich bin der Schöpfer der Welt. Ich bewege das Universum. So, der Hans Hermann dachte, ich bin Krishna und dann brauche ich auch Gopis. Wenn ich Krishna bin, brauche ich natürlich auch Gopis. Und er hatte dann zwei Gopis. Und die haben... Und zwei Gopis hatte er. Und dann gab es ein Haus in der Grindelallee und da waren Hippies drin. Und er sagte, ich bin Krishna, Krishna gehört alles, also gib mir das Haus. Und dann kam er wieder und das Blut lief ihm über den Kopf runter und hat gesagt, die haben mich nicht verstanden, ich bin Krishna. Und die haben mir einen Hammer auf den Kopf gehauen. Raus. So verrückte Sachen. So dieser Hans Hermann war sehr, sehr verrückt. Der ist später an Leberzirrhose gestorben, an Alkohol. Er ist von der Leiter gefallen aus dem dritten Stock. Also verrückte Sachen immer. Weil er dachte, er ist Krishna. Er kann alles machen. So, diese Falle dürfen wir nicht reinfallen, dass wir denken, wir sind Unpersönlichkeitsphilosophen, wir sind alles ist Licht und wir sind das Licht. Und ich werde eins mit dem Licht und ich bin das Licht. Und ich bin Gott. Cool, ne? Ich bin Gott. So. Wo sind die Gopis? Und das ist passiert in Indien. Das ist tatsächlich vor 300-400 Jahren in Indien passiert, dass die Leute, die indischen sogenannten Yogis, dachten, die sind Krishna. Und sie sind dann auch, wenn sie Krishna sind, brauchen sie Gopis. Und die haben die Mädchen geschwängert in den Dörfern von Indien. Und sind dann der ganze Krishna-Kult, die ganze Krishna-Bewegung ist einen sehr, sehr schlechten Ruf geraten. Deswegen hat Bhaktivinoda Thakur ein Problem gehabt. Sie hatten das war so schlecht, dieser Ruf, die dachten, das sind alles so Spinner. So deswegen habe ich das nochmal so ein bisschen deutlich darüber gesprochen. Also es gibt Gott in der ewigen Welt und er hat eine transzendentale Form und wir können eine liebevolle Beziehung zu ihm aufnehmen, die wir eigentlich schon in unserem Herzen haben. Wir haben schon eine Beziehung zu Gott, die haben wir nur vergessen. Und deswegen müssen wir sie wieder frei machen. Und das der Vorgang, das wieder aufzuwecken, ist das Chanten der Namen von Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. So, das ist der Name Krishnas, ist nicht verschieden von Krishna. Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Der Name Krishnas kommt aus der spirituellen Welt hier runter. Das ist keine Schwingung, Lautschwingung dieser Welt. Das ist eine Lautschwingung der ewigen Welt. Und diese Lautschwingung, wenn wir uns dieser Lautschwingung aussetzen, dann werden wir spiritualisiert. Genauso, wenn wir diese Sonnenbank liegen und da kommt die Sonnenstrahlung von der Sonnenbank. Oder wir liegen einfach draußen in der Sonne, dann werden wir beeinflusst von der Strahlung der Sonne und werden warm und braun oder was auch immer, kriegen Vitamin D. Und wenn wir uns dieser Schwingung der heiligen Namen aussetzen, indem wir chanten einfach und hören, dann werden wir spiritualisiert. Spiritualisiert. So zwei Dioden. Aber das dauert ein bisschen. Aber das ist der Vorgang. Und deswegen empfehlen wir eben, diesen heiligen Namen zu chanten. Mit großer Aufmerksamkeit. Und in Gemeinschaft. Und dann bekommen wir die spirituelle Erfahrung. Und diese spirituelle Erfahrung ist dann so stark, dass wir überzeugt sind, dass wir das Richtige machen. Das funktioniert. Genauso, wenn wir etwas Gutes essen, sind wir satt. Und das wissen wir, das war gut, dass wir das gegessen haben. Wenn wir chanten, werden wir spirituell satt, spirituell inspiriert. Und dann wissen wir, dass das gut war. So, okay. Gibt es dazu Fragen oder Kommentare? Kommentare, Fragen?
Ja. Es gibt ja das Wissen, dass unsere spirituelle Meister, also unsere Goswami in der spirituellen Welt auf Gorakhavindam, die Gopi Manjarin sind. Also die Mädchen, die
vielleicht nochmal, ich habe das akustisch.
Also es gibt, soweit ich weiß, Sie wissen, dass unsere spirituelle Meister, die Goswamis, dass sie in der spirituellen Welt, Goloka Vrindavan, die Gopi Manjaris sind, also die diese Mädchen, die in den Gruppen dienen, das ist eine ziemlich hohe Position. Und wo könnte dieses Wissen kommen? Wo kommt dieses Wissen?
Woher das kommt?
Ja.
Dass wir das wissen?
Ja.
Ach so.
Und wo ist das geschrieben?
Im Chaitanya Charitamrita.
Ah ja, okay.
Ja, die sind, das ist ja wie Krishna, ist auch erschienen vor 5000 Jahren und da sind die Halbgötter auf diesem Planeten erschienen. So ist, als Chaitanya Mahaprabhu erschienen sind auch viele andere hier mit erschienen, um mitzumachen an diesem. Und da sind auch die Rupa Goswami und Sanatana Goswami sind erwähnt, dass sie schon Gopis sind in der spirituellen Welt. Die sind nur hierher gekommen, um hier zu predigen, sozusagen. Ja, okay, muss man so stehen lassen.
Ja, also woher wissen wir, dass die sechs Goswamis persönliche Beigesellte sind? Von Krishna, ne? Ich glaube, kann man fragen, woher wissen wir, dass Chaitanya Mahaprabhu Krishna selbst ist, ne? Also, das wird ja in unserer Vaishnava-Literatur eindeutig erklärt, in Chaitanya Charitamrita, dass Chaitanya Mahaprabhu nicht verschieden ist von Radha und Krishna, ne? Die Antwort ist, er hat sich offenbart bestimmten heiligen Gottgeweihten, die haben es erkannt, in ihrer Meditation haben es dann niedergeschrieben.
Genau, aber das sind, aber wir waren ja nicht dabei. Ne? Das ist natürlich schon so, dass wir hören das und wir akzeptieren das erstmal so, okay. Und manchmal denkt man, das sind Übertreibungen oder so, neigen dazu, Übertreibungen zu machen. Irgendwie einen großen Stil, alles. Aber wir müssen für uns selber ja auch dieses Vertrauen entwickeln. Und das entwickeln wir automatisch so, oder das entwickeln wir in dem Maße, wie wir sozusagen Fortschritt machen. Wenn wir merken, wie der Vorgang funktioniert, dann gehen wir davon aus, dass die anderen Sachen, die jetzt noch nicht wirklich da sind, dass die auch funktionieren oder dass sie auch echt sind oder nicht übertrieben sind. Das ist so ein langsamer Prozess. Wenn wir, das heißt im Bhagavatam, es wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Durch das Praktizieren von Yoga, durch Bhakti-Yoga, wird das ganze Krishna-Bewusstsein für uns zu einer unwiderruflichen Tatsache. Wir werden dann gefestigt, wir sind dann unverrückbar überzeugt, dass das Krishna-Bewusstsein richtig ist. Dazu muss man kommen, dazu muss man selber Erfahrung machen. Eine spirituelle Erfahrung machen. So wie dieser, der jetzt zum Beispiel diese Nahe-Tod-Erfahrung gemacht hat, das ist für den unverrückbar, da können noch so viele Leute auf den einreden, das ist Quatsch, das war ein Traum, Einbildung, du warst betrunken. Tut mir leid, ne? Tut mir leid, wenn du siehst, wie die reden in diesen YouTube-Videos aus der Schweiz, wie die reden, dann merkst du, dann merkt man, die haben das wirklich verwirklicht. Und da kannst du noch so viel reden. Aber wir sind natürlich nicht auf der Ebene. Denn meine Mutter hat immer gesagt, du redest wie eine Schallplatte. Immer Chant Hare Krishna, Bhagavad Gita, bla 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 bla. So, Schallplatte, immer das Gleiche und ohne Verwirklichung. Und dann man spürt, ob jemand das verwirklicht hat oder nicht. Deswegen soll man von einem reinen Gottgeweihten hören, weil der hat es verwirklicht. Und dann spürt man in den Worten die Verwirklichung. Genauso wie einer, der schön singen kann und der aus seinem Herzen, singt. Und wenn der aus seinem Herzen singt, dann wird das Herz von einer Person auch damit angesprochen. Wir spüren das. Und dann sagen, ja, ich habe Gänsehaut, das ist schön gesund. Das überträgt sich durch den Klang. Der Klang ist das Medium. Der Klang ist das Medium, transzendentale Botschaften weiterzugeben. Durch den Klang. Ich kann das jetzt einfach nur halt vorlesen. So, ich lese bla bla bla, lese das einfach alles vor. So, okay, aber das ist dann ein bisschen tot. Es ist okay, aber es ist tot. Aber man muss es aus Verwirklichung sprechen. Deswegen ist manchmal auch die Frage, soll ich eine Lecture halten, indem ich einfach nur alles wiederhole, was in den Büchern steht und da nichts dazufüge oder nichts wegtue? Oder soll ich aus meiner Verwirklichung sprechen? Sprechen ist ja Verdauen. Ich spreche etwas und habe etwas verwirklicht und mit eigenen Worten. Das ist interessant. Deswegen sollte man die Lectures, auch gibt einige Devotees, die geben Lectures von ihren Gurus, schreiben das alles auf und wollen nichts falsch machen und wiederholen das einfach nur. Aber das ist nicht ihre Lecture, das ist eine Lecture von jemand anders. Und das spürt man auch, dass es nur so eine Wiederholung ist, ohne eine innere Verwirklichung rüberzubringen. So, die Lecture sollte das Herz berühren von einem Menschen. Sollte man versuchen zumindest. Jemand, das, oh ja, dass man irgendwie berührt wird. Und manchmal ist es nicht die Berührung der Worte, sondern es ist eine andere Sache, schwingt damit. Also wie ich selber eben Srila Prabhupada zum ersten Mal getroffen habe, da hat Srila Prabhupada auch mein Herz berührt, einfach so. Das war so eine mystische Übertragung von Energie, wie man das so sagen soll. Und das hat mein Herz berührt. Also das habe ich transzendentale Liebe erfahren, die ich noch nie vorher erfahren hatte in meinem Leben. Dass es überhaupt so was gibt, transzendentale Liebe, motivlose Liebe, göttliche Liebe. Und das habe ich nur für eine kurze Sekunde habe ich das erfahren. Und das ist praktisch, prägt mich mein ganzes Leben. Das ist so ähnlich, wie jemand eine Nahtoderfahrung gemacht hat. Das prägt das ganze Leben. Ja, noch jemand fragen? Ja. Wie kommt es, dass du uns besuchst heute?
Mein Glück.
Dein Glück.
Ich hätte eine Frage, was erzählt, davon gesprochen, dass Chaitanya Mahaprabhu in einer ansteckenden Art und Weise Liebe zu Gott verteilt hat. Mhm. Und dass es aber auch Phasen gab, wo dieses ein bisschen versandet ist, abgenommen hat. Mhm. Und wie ist es, wenn man jetzt in unserer Situation ist und man hat vielleicht auch den Eindruck, dass das Krishna-Bewusstsein gerade versandet, obwohl ja eigentlich die Aussage ist, das goldene Zeitalter bricht an oder ich bin jetzt eigentlich genau richtig auf diesem Planeten, Chaitanya Mahaprabhu war da, es gibt die Devotees, aber irgendwie merke ich, dass die Asuras nehmen überhand, die Natur wird zerstört, es gibt Kriege immer mehr, eigentlich geht es nicht in die Richtung, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wie kann man mit dieser eventuellen Hoffnungslosigkeit umgehen, die sich da vielleicht auftut?
Es gibt diesen Chaitanya-Baum, ne, heißt es. So Chaitanya ist der dicke Ast, der dicke Baumstamm, und da kommen verschiedene Äste. Nityananda ist ein Ast, Advaita Acharya ist ein Ast, und Srivastaku ist ein Ast. Und dann haben wir nochmal Bhaktivinoda Thakur und Bhaktisiddhanta sind verschiedene Äste von diesem Baum. Und manche Äste sind abgetrocknet und die gehen nicht weiter, manche Äste gehen weiter. So, die gehen nur dann weiter, wenn Leben da ist, wenn spirituelles Leben da ist. Wenn ich mir ein großes Gebäude baue, wie wir jetzt den Mayapur bauen, dann kannst du dir ein großes Gebäude bauen, so groß wie du willst, aber wenn da kein Leben drin ist, ist es ein totes Gebäude. Wenn da keine spirituelle Inspiration da ist, keine Verwirklichung, dann ist es praktisch nur Rituale. Die machen Klingel, Klingel, rum, 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 Jing, 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 so, 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 Wasser spritzen, aber es ist kein Leben da, keine Spiritualität. So, die Gefahr besteht immer, dass eine Bewegung, die eigentlich sehr spirituell ist, wie Srila Prabhupada, der hat gesagt, es ist halt nichts mit Religion zu tun, es ist absolute Wahrheit, universal, kann zu einer Religion werden, wenn das auf der materiellen Ebene runterkommt und die Leute nur noch verstehen, ich muss mal ein Mantra sagen und dies und das und das. Und das, die Gefahr ist immer da. Die Gefahr ist immer da. Das hat sogar Satswarup Maharaj, habe ich die Lecture 1975, erinnere ich mich, Satswarup Maharaj hat eine Lecture gegeben oder hat er genau das auch gesagt. Und er selber hat auch Probleme gekriegt, später selber. Er selber hat auch Probleme gekriegt. Aber es gibt einfach, das ist einfach, keine Ahnung. Du selber, du für dich, du solltest versuchen, derjenige zu sein, der das aufrechterhält. Du wirst spiritueller Meister. Irgendwann wirst du spiritueller Meister. Und dann musst du derjenige sein, der die Bewegung aufrechterhält. Und das Prabhupada hat gesagt, wenn nur ein einziger, ein reiner Gottgeweihter ist, bei seinen ganzen Bemühungen, ist die Bewegung erfolgreich. Dann ist sie erfolgreich. Weil die dann weitergeht. Ein einziger. Und du bist der Einzige. Du hast ja keinen Einfluss auf alle anderen. Jeder macht dann so Larifari, ein bisschen Religion, ein bisschen Geld verdienen. Sowas, ne? Schönes Leben, gesundes Leben, Ayurveda, Medizin, langes Leben und ja, schönes Haus und ein bisschen warmes Zimmer. Und Hare Krishna chant ein bisschen. Das sage ich. Und das ist auch gut. Aber wir brauchen tatsächlich eine Person, die reine Liebe zu Krishna hat. Völlig motivlos, keine, nichts mehr in dieser Welt wissen will, nur Krishna. Und du bist das dann. Oder jeder von uns, jeder ist angesprochen. Kann eine Frau sein, Mann sein, ist egal. Wenn diese Personen fehlen, dann gibt es einen Bruch in der Traditionsfolge. Dann geht es kaputt. Und deswegen heißt es, Krishna sagt, vor Millionen von Jahren habe ich das zum Sonnengott gesprochen, aber im Laufe der Zeit ist die Traditionsfolge verloren gegangen, deswegen spreche ich das wieder neu zu dir, sagt Krishna in der Bhagavad Gita, zu Arjuna. Und Bhaktivinoda Thakur hat das auch wieder neu gemacht. Chaitanya ist auch verloren gegangen. Bhaktivinoda Thakur hat es wieder aus dem Leben rausgeholt, zum Leben gebracht. Bhaktisiddhanta hat das gemacht, ist aber auch versandet. Srila Prabhupada hat das wieder gemacht, ist bombastisch jetzt. Aber wenn jetzt hier ein Krieg kommt oder irgendwas, dann gibt es Chaos. Und wer weiß, was dann ist. Deswegen müssen zum Beispiel, sollte man ganz viele, die Bücher überall sein, dass zumindest die Bücher überall sein, jeder hat zu Hause eine Bibliothek, sollte alle Bücher erhalten bleiben. Die Deities sollten erhalten bleiben. Aber ich meine, wenn Deutschland kaputt ist, ist vielleicht Indien noch gut oder irgendwie geht es immer weiter. Aber das ist auch so eine Mystik. Krishna hat ja auch seine Hand im Spiel. Ja. Zum Beispiel, wenn, das heißt, Srila Prabhupada wird die nächsten 10.000 Jahre der Acharya sein für diese neue Bewegung. Für 10.000 Jahre. Das heißt, in 100 Jahren, wenn wir, jetzt haben wir schon 50 Jahre nach Prabhupada. So, jetzt sehen wir schon, was passiert nach 50 Jahren. Dass da gewisse Unklarheiten sind. Was hat Prabhupada gesagt? Wie hat er das gemeint? Vanashram Dharma. Wir sollen Vanashram Dharma aufbauen. Wie sollen wir das machen? Da gibt es keine großen Anweisungen. Da muss man anfangen und Fehler um Fehler, macht man das wieder besser. Und irgendwie so. Ne? Das, da gibt es viele, viele Sachen. Und was ist mit 1000 Jahren? Was ist nach 1000 Jahren mit dieser Bewegung? Und was ist nach 5000 Jahren mit dieser Bewegung? Das sind ganz andere Leute, ganz andere Kulturen, die sprechen ganz andere Sprachen, ganz andere Bewusstsein, die ganz andere Umstände. Alles Chaos. Kommt ein Polsprung, alles, zwei Drittel der Menschheit stirbt. Diese ganzen Szenarien. Krieg, Atombombe, Polsprung. Ja. Katastrophe.
Polsprung.
Polsprung.
Der Nordpol, der Südpol sich dreht, ne? Glaube ich.
Ja, das gibt ja jetzt im Himalaya, gibt es Salz. Kann man kaufen, Himalaya-Salz. Mhm. Aber im Himalaya gibt es kein Salz normalerweise. Es kommt vom Wasser, da war früher mal ein Ozean. Im Himmel, wo der Himalaya ist, war mal ein Ozean. Und da ist das Salz, hat sich da abgelagert. Und das ist das Himalaya-Salz. Das heißt, da war schon mal die Erde schon mal so getiltet, gedreht. Und dann war da, wo das Land war, war Wasser und alles Chaos. Kann auch das sehen. Ja.
Ich glaube, wir müssen da nur Vertrauen haben. Der heutige Vers, Yadayadahi Dharmasya Glani Bhavati Bharatam Abhyutanam Adharmasya Tatatmanam Sijanya. Krishna sagt, denn wo immer und wann immer die Religion verfällt, ne, Dharmasya Glani, die Religion verfällt und die Religion überhand nimmt, da komme ich, um die religiösen Prinzipien wieder einzurichten. Ne. Also wenn so das geschieht, was du da eben erzählst, auch was tatsächlich in der Geschichte immer wieder passiert ist, selbst Chaitanya Mahaprabhus Bewegung war ja eine Zeit lang versandet, kann man sagen, lange verlaufen. Aber es kam Srila Bhaktivinoda Thakur, ne? Krishna hat eine ermächtigte Persönlichkeit geschickt, die diese Lehre wieder zum Leben erweckt hat. Ne? Also das Krishna sorgt dafür, dass Sanatan Dharma, seine Religion, also die Beziehung zu ihm, immer wieder belebt wird, selbst hier in der materiellen Welt, wo ja die Kräfte der materiellen Natur an der Spiritualität oder an der Überlieferung der Spiritualität nagen, kann man sagen. Ne? Die materielle Natur arbeitet immer gegen die Spiritualität an. Aber es kommt, Krishna schickt immer wieder ein paar Persönlichkeiten, die für die Wiederbelebung sorgen.
Und dann muss man dann sehen, dass Herr Prabhupada hat ja als 70-Jähriger nachts um 10 ins Bett gegangen, um 12 wieder aufgestanden und die ganzen Bücher übersetzt und dann nochmal Spaziergang gemacht und dann 12 Mal um die Welt gereist in 12 Jahren, irgendwie so eine mega Anstrengung gemacht. Und wenn man diese Anstrengung macht, also kann ich mir vorstellen, dann wird man auch, kriegt man dann auch die Ermächtigung. Meine persönliche Situation ist, ich muss immer arbeiten, um was zu erreichen. Mir wird nichts geschenkt. Aber wenn ich daran arbeite, dann kann ich das irgendwas erreichen. Das ist so, habe ich für mich in meinem Leben. So, mir fällt das nicht einfach so in den Schoß. Ich muss immer was machen. So, wenn jemand so eine Entsagung auf sich nimmt, wenn du dir selber mal so eine Entsagung auf dich nimmst, dann merkst du auch, wie du ermächtigt wirst von Krishna. Und das ist dann die Zuflucht. Du kannst Zuflucht suchen bei Krishna, bei seiner, durch Entsagung, durch Hingabe. Denn Krishna ermächtigt Krishna zur Not. Ne?
Ja. Das rettende Mittel ist ja das Zen der heiligen Namen. Ne? Ja. Also im Bhagavatam heißt es auch, nachdem Krishna den Planeten verlassen hatte, da hat er mit sich genommen Religion, Wissen, Weisheit, Entsagung und all diese Sachen. Und mit Krishna gegangen. Aber er hat einen Vertreter geschickt, das ist das Srimad Bhagavatam. Und das Srimad Bhagavatam geht wie die Sonne auf, also dieser heilige Schrift. Die Leute, die diese heilige Schrift studieren, die sind mit Krishna in Kontakt zum Beispiel. Ne? Oder auch heißt es Kali Kali Krishna Nama Avatar. Das heißt, in diesem Kali Yuga kommt Krishna durch den heiligen Namen. Chaitanya ist ja vor 500 Jahren erschienen, aber er hat diesen heiligen Namen Krishna, den Hare Krishna Mantra, verbreitet. Und jetzt ist Chaitanya nicht da, Krishna ist nicht da, aber Krishna ist in seinem heiligen Namen da. Also wichtig ist eigentlich für alle Lebewesen, diesen heiligen Namen oft zu chanten, regelmäßig zu chanten, dann sind sie in Kontakt mit Krishna.
Ja. Okay. Ja, noch was. Das war das Abschlusswort.
Ja.
Hier deine.